Es ist einiges los in diesen Tagen beim Thema Corona-Impfstoff. Die Meldungen dazu, die überschlagen sich ja geradezu. Gestern hat der gemeinsame Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer in Großbritannien eine Eilzulassung bekommen. Bei der EU wird es mit einer Zulassung eines Impfstoffs wohl noch bis Ende des Jahres dauern. Aber auch in der EU haben die beiden Firmen eine Zulassung beantragt, genauso wie der US-Konkurrent Moderna. Jetzt wollen wir die Impfstoffentwicklung hier in SWR2 Impuls noch einordnen und beurteilen mit Hilfe unserer Medizinredakteurin Ulrike Till. Uli, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen von BioNTech, Pfizer, Moderna, das mag ja vielleicht für den Börsenkurs der Unternehmen relevant sein, aber medizinisch ist das doch eigentlich völlig wurscht, welcher Impfstoff als erster in möglichst vielen Ländern zugelassen wird, oder?
Genau so ist es. Also letztlich ist das egal, welcher Impfstoff jetzt wirklich das Rennen macht und als allererster auf dem Markt ist. Die Hauptsache ist wirklich, dass dann dieser Impfstoff richtig gut schützt und möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Am Ende wird es sowieso mehrere Impfstoffe geben und wahrscheinlich wirklich auch innerhalb von ein paar Wochen schon. Die brauchen wir auch wirklich dringend. Ein einziger Hersteller kann schlicht nicht die ganze Welt versorgen. Rund ein Dutzend Firmen sind ja auch schon in der entscheidenden letzten Testphase. Ganz vorne liegen eben BioNTech aus Mainz und Moderna aus den USA. Beide nutzen interessanterweise dasselbe Verfahren. Also es sind beides genbasierte Impfstoffe. Und dieser Ansatz, der gilt als besonders elegant. Aber die Zulassung gestern in England, die war wirklich eine Weltpremiere. Denn noch nie ist ein solcher mRNA-Impfstoff auf den Markt gekommen.
Das ist ja so ein Punkt, der auch viele Menschen dann wiederum ein bisschen skeptisch oder besorgt macht. Also es ist ein ganz neuer Impfansatz, der jetzt in Rekordtempo zugelassen wird. Wie ist es? Gibt es da tatsächlich Grund zur Sorge?
Also klar, es passiert jetzt alles wirklich im Rekordtempo, aber die Hersteller in Europa und den USA, so wie ich das beobachte, nehmen keine gefährlichen Abkürzungen, wie manche fürchten. Und dieser genbasierte Ansatz, der ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen dieses Jahr im Januar, sondern der wird schon seit 20 Jahren erforscht. Seit 2003 laufen bei BioNTech klinische Studien für andere Einsatzgebiete, vor allem in der Krebsmedizin. Da gab es eben schon Testreihen mit Menschen ohne irgendwelche bedrohlichen Effekte. Und bisher zeigen eben auch die großen Studien zum Corona-Impfstoff bei BioNTech und Moderna eine Schutzwirkung von rund 95%. Das waren ja Studien wirklich mit Zehntausenden von Teilnehmern. Also das ist schon aussagekräftig. Ohne richtig gefährliche Nebenwirkungen zum Glück. So ein bisschen Kopfschmerzen, Müdigkeit, lokale Reaktionen an der Einstichstelle bei dem einen oder anderen. Das ist aber normal bei einer Impfung. Und beide Hersteller sagen, dass ihre Impfungen auch bei Senioren sehr gut geschützt haben. Allerdings gibt natürlich schon eine Einschränkung. Man hat die Probanden der wichtigen letzten Testphase aus Zeitgründen einfach bisher nur 2 Monate nachbeobachten können. Also mögliche Spätfolgen der Impfung, die können sich natürlich erst später zeigen. Und deshalb wird BioNTech diese Phase-3-Studie auch weiterlaufen lassen, die Probanden noch 2 Jahre nachbeobachten und auch bei den Impfungen in der Bevölkerung, die jetzt bald starten sollen, Nebenwirkungen natürlich ganz genau dokumentiert werden.
Also wenn jetzt dann Ende des Monats ein Impfstoff zugelassen wird in der EU und ich mich impfen lasse, werde ich dann garantiert nicht krank?
So richtig komplett garantiert ist es leider nicht, aber mit dem BioNTech-Impfstoff bleiben eben doch 95 von 100 Geimpften gesund, genauso bei Moderna. Das heißt aber eben auch, dass im Schnitt 5 von 100 Personen trotz Impfung Covid-19 bekommen. Und bei den Testreihen von BioNTech waren es mit einer Ausnahme nur leichte Verläufe. Auch das ist natürlich ein wichtiger Erfolg. Aber es ist schon noch offen, ob man sich vielleicht als Geimpfter trotzdem anstecken kann mit dem SARS-CoV-2-Virus, dann vielleicht keine Symptome entwickelt oder nur diese leichten Symptome. Aber die Schlüsselfrage ist schon auch, kann man trotz Impfung andere Menschen weiter anstecken? Und das würde es natürlich schwieriger machen, die Pandemie rasch einzudämmen. Das wird sich jetzt erst in den nächsten Monaten zeigen.
Mögliche Spätfolgen hattest du angesprochen, das muss noch weiter untersucht werden, wird auch weiter untersucht. Sind sonst noch weitere wichtige Fragen offen?
Ja, unklar ist im Moment zum Beispiel auch noch, wie gut der BioNTech-Impfstoff bei bestimmten Risikogruppen wirkt oder ob es da vielleicht doch auch Nebeneffekte gibt, unerwünschte. Da will BioNTech bald Informationen zu den Erfahrungen mit ehemaligen Krebspatienten und Diabetikern geben. Keine Daten gibt es bisher zu Schwangeren. Die waren aus Sicherheitsgründen natürlich auch nachvollziehbarerweise von den Testreihen ausgeschlossen. Für Kinder unter 16 sind die Daten laut BioNTech im Moment auch noch zu dünn. Da gab es schlicht nur sehr wenige Probanden. Eine zentrale Frage, die hat BioNTech aber gestern schon klar beantwortet. auch für Menschen, die schon mit SARS-CoV-2 infiziert waren, scheint der Impfstoff unbedenklich. Das ist ja ganz wichtig, denn viele merken das vielleicht gar nicht, dass sie es hatten, wenn man eben keine Symptome entwickelt. Aber eben auch bei diesen Vorinfizierten gab es keine auffälligen Reaktionen.
Derzeit wird ja jetzt hier in Deutschland fieberhaft an den ersten Impfzentren gearbeitet. Die ersten sollen Mitte Dezember stehen. Da jetzt aber der Haken, zumindest der Impfstoff von BioNTech, der kann nur bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Ist schon ein Wort. Wie soll das funktionieren?
Ja, das macht es natürlich komplizierter, aber das ist eine Hürde, die sich überwinden lässt. Also für die Langzeitlagerung, da sind diese wirklich extrem kalten minus 70 Grad Celsius nötig. Das funktioniert dann auch nur in Spezialkühlschränken, von denen es gar nicht so endlos viele gibt. Aber in den Impfzentren selber kann man dann trotzdem bis zu 20 Tage lang ohne so einen Superkühlschrank auskommen. Denn wenn der Impfstoff mal angeliefert ist, dann kann man den erstmal 15 Tage in speziellen Tiefkühlboxen mit Trockeneis aufbewahren. In solchen Boxen wird der Impfstoff auch transportiert. Da sind dann natürlich Thermosensoren drin, die sicherstellen, dass es nicht doch zu warm wird. Ab und an muss man dann Trockeneis nachfüllen. Nach 2 Wochen im Impfzentrum, da kann man den Impfstoff dann auch noch mal 5 Tage einfach in einen normalen Kühlschrank packen bei 2 bis 8 Grad. Also dann ist man schon bei fast 3 Wochen. BioNTech ist allerdings zuversichtlich, dass diese ganz strengen Regeln sich vielleicht bald auch lockern lassen. Da warten die jetzt noch weitere Testreihen ab. Und bei Moderna, der Konkurrenz, ist es jetzt schon alles etwas relaxter. Man kann den Moderna-Impfstoff nämlich im Moment schon einen ganzen Monat im normalen Kühlschrank aufbewahren.
Also jetzt haben wir bisher nur über BioNTech und Moderna gesprochen. Es gibt ja noch weitere Impfstoffkandidaten, das hast du ganz am Anfang auch gesagt. Wie sieht's da aus?
Ja, also da gibt es natürlich jede Menge. China und Russland, die nutzen ja auch schon wirklich länger eigene Impfstoffe, setzen die ein in ihren Ländern. Aber die werden wohl für uns auf absehbare Zeit keine Rolle spielen. Ganz anders ist das mit dem in Oxford entwickelten Impfstoff von AstraZeneca. Also der könnte auch für uns wichtig werden. Die EU hat da schon größere Mengen geordert. Und bis vor kurzem galt dieser Oxford-Impfstoff auch als ganz heißer Kandidat für eine sehr schnelle Zulassung. Aber die ersten Daten, die jetzt letzte Woche veröffentlicht haben aus der letzten Testphase, die haben doch für große Irritationen gesorgt. Denn aus Versehen, hat sich dann gezeigt, hat ein Teil der Probanden bei der ersten Spritze nur die halbe Dosis bekommen. Und komischerweise trotzdem lag die Wirksamkeit hinterher viel höher als bei 2 Spritzen mit der vollen Dosis. Das kann sich eigentlich keiner so richtig erklären. Vielleicht liegt es daran, dass bei diesem Versehen die Probanden besonders jung waren. Also das muss man jetzt einfach nochmal genau analysieren. Das wird die Zulassung wahrscheinlich verzögern. Im Durchschnitt, egal eben wie man geimpft hat, war dann AstraZeneca mit rund 70% halt schon auch ein Stückchen schlechter, sage ich mal, als BioNTech und Moderna. Aber ist sicher trotzdem nicht aus dem Rennen. Es ist ein anderes Verfahren, es ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Und der gilt als robuster, der ist viel billiger und er braucht eben keine komplizierte Kühlkette.
Das große Rennen beim Thema Impfstoffe. Unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Zulassungsverfahren. Es ist einiges in Bewegung und das hat unsere Medizinredakteurin Ulrike Till für uns eingeordnet in SWR2 Impuls. Uli, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und um es ganz kurz zu machen, also wenn man es mit einem Wort zusammenfassen will, Impfstoff läuft.
Impfstoff läuft, auf jeden Fall.